Meine Herren Vorsitzenden, meine Damen und Herren, Strukturelemente des Gesetzesentwurfs. Ich beschränke mich hierzu auf das Element der sogenannten Europataglichkeit des grundgesetzlichen Föderalismus in der Gesamtkomposition des Reformentwurfs und hierbei auf drei Aspekte. Erstens die Funktion europabezogener Grundgesetznormen für die Föderalismusreform. Zweitens die Zuordnung und Kurzbewertung der dazu vorgeschlagenen Einzeländerungen und drittens das Gestaltungsverhältnis zwischen mitgliedstaatlichem Föderalismus und europäischer Gemeinschaft, weil, wie ich denke, das eine Perspektive ist, die man stetig im Auge behalten muss. Erstens, die Funktion europabezogener Grundgesetznormen für die Föderalismusreform ist eine zweifache. Zum einen geht es um eine optimale Außenwirkung des Gesamtstaates und die Sicherung des inneren Staatsaufbaus in der Dimension der europäischen Integration, zum anderen aber auch um die optimale Innenwirkung der Konsequenzen der Mitgliedschaft im Einklang mit dem Integrationsauftrag des Artikel 23. Mit der Reform ist infolgedessen darauf zu achten, in den Einzelheiten darauf zu achten, dass die im Inneren angestrebte Steigerung von gesamtstaatlicher Handlungsfähigkeit, Legitimation und Transparenz, das ist diese Trias, übrigens eine auffällige Parallele zu den Reformzielen des Verfassungsvertrages, Handlungsfähigkeit, Legitimation und Transparenz, dass diese Steigerung nicht konterkariert wird durch nicht abgestimmte Regeln der Einbettung des Bundesstaates in die europäische Rechtsgemeinschaft, Wirtschaftsgemeinschaft, Politikgemeinschaft. Im Gegenteil, denke ich, sollte sich die innere Ordnung im europäischen Raum vernünftig abbilden, ohne nun allerdings die Handlungsfähigkeit auf der europäischen Ebene zu behindern. Es ist eine Binsenweisheit, dass sich Länder, Bund und europäische Gemeinschaft in ihren jeweiligen Rollen sinnvoll aufeinander abzustimmen haben. Das gilt jedenfalls, soweit es um supranationale Integration geht, insbesondere die Rechtsetzung und dadurch die Ebene der bloßen Außenpolitik und des klassischen Völkerrechts verlassen ist. Das bedeutet mithin Passfähigkeit zum Integrationsauftrag, zwei Erfordernisse, Effizienz und legitimationsoptimales Agieren des Gesamtstaates innerhalb der EG und EU, sowie effizientes und legitimiertes Verwirklichen von Gemeinschaftsrecht innerhalb des Bundesstaates. Das bringt mich zum zweiten Punkt. Die Zuordnung und Bewertung der zur Europataglichkeit im Entwurf vorgeschlagenen Einzeländerungen ergibt sich unschwer aus diesem Doppelauftrag. In die Kategorie der föderalen Außenwendung in die europäische Gemeinschaft fallen die Neuordnung der Vertretung der Bundesrepublik im Rat durch die Länder. Das ist im Ansatz nicht ohne Folgerichtigkeit, trotz aller bekannten Bedenken und Alternativvorschläge, Stichwort etwa kleine Gruppe vom Oktober 2004. In der Ausgestaltung ist es naturgemäß diskutierbar. Drei Bereiche sind genannt. Man denkt ein wenig daran, ob man nicht vielleicht doch hier noch eine Ergänzung vornehmen könnte. Man denkt daran, müsste das überlegen, ob man doch nicht zusätzlich die bisherige Sollvorschrift allerdings definiert im Hinblick auf Bereiche, in denen sich europäische Aktivitäten jedenfalls sehr stark zu entwickeln beginnen, aufnehmen. Ich denke an das Polizeirecht wegen Artikel 29 fortfolgende Unionsvertrag und auch den Wissenschaftsbereich. Aber das ist eher eine kleine Anregung. In die Kategorie der föderalen Außenwendung fallen dann natürlich auch die diesbezüglichen Änderungen des Bund-Länder-Zusammenarbeitsgesetzes sowie die Steigerung der Beschlussfähigkeit der Europakammer des Bundesrates. Das ist natürlich funktional folgerichtig und sinnfällig. Auf der anderen Seite zu der Kategorie der föderalen Innenspiegelung der Integrationskonsequenzen rechnen die konstitutionelle Verankerung des Nationalen Stabilitätspaktes, die Festlegung der internen Haftungsverantwortlichkeit und die diesbezügliche Ergänzung im Bund-Länder-Zusammenarbeitsgesetz. Beides ich sage dir an dieser Stelle nur eine Kurzbewertung, im Ansatz systemrational und begrüßenswert, Ausgestaltung im Einzelnen mit politisch diskretionären Elementen verbunden. Demgegenüber ist die Abschaffung der Rahmengesetzgebung nicht notwendig, eine derartige Binnenkonsequenz. Es kann aber durchaus die Abschaffung der Rahmengesetzgebung, die Umsetzung von Gemeinschaftsvorgaben fördern. Das war auch schon kurz gesagt worden von Herrn Kollegen Kirchhoff in der Tat. Und zwar gerade auch bei der Ersetzung durch eine konkurrierende Gesetzgebung mit Abweichungsmöglichkeit, weil dann ja jedenfalls der auch die Länder gemeinschaftsrechtlich bindende Standard gewahrt ist, soweit der Bund das 1:1 umsetzt. Was darüber hinausgeht, das ist dann natürlich nicht gemeinschaftsrechtsfest. Und da können die Länder abweichen. Und vielleicht sollten sie, soweit es in ihrem Beritt liegt, das auch das eine oder andere Mal tun. Bringt mich zur abschließenden dritten Bemerkung. Gestaltungsverhältnis zwischen mitgliedstaatlichem Föderalismus und europäischer Gemeinschaft ist natürlich komplex. Warum nehme ich das auf? Weil doch vielleicht anzumerken ist, es ist weitaus komplexer als die manchmal anzutreffende These, Föderalismus sei immer nur eingeschränkt europataglich. Er erschwere zwangsläufig sowohl den nationalen Einfluss in der Gemeinschaft als auch die Verwirklichung von Gemeinschaftsrecht im Mitgliedstaat. Ersteres, der Einfluss, das ist eine Frage der Ausgestaltung der inneren Hausordnung. Im zweiten Aspekt ist die These aber verleidlich, was die effiziente Verwirklichung von Gemeinschaftsrecht angeht, weil sie ja das organisierte Europa tendenziell unitarisch denkt. Das ist aber nicht das Leitbild des geltenden Primärrechts, auf dem die Union beruht. Es ist auch nicht das verfassungsvertraglich projektierte Konzept einer neuen Union. Ich nenne dazu abschließend drei Gründe. Erstens, von gemeinschaftsrechtlicher Seite beinhaltet der sogenannte Effektivitätsgrundsatz keine Vorgabe an den internen Staatsaufbau in der Föderalismusfrage. Vielleicht im Extremfall eines widerspenstigen Landes, Schutz der Rabenvögel durch das Saarland, doch die Pflicht zur Aktivierung des Bundeszwanges, aber keine Vorgabe zum föderalen Grundaufbau. Der Verfassungsvertrag artikuliert ausdrücklich die Achtung der nationalen Identität im Staatsaufbau. Das ist Artikel 5. Es ist überdies, und das ist mir in diesem Zusammenhang noch wichtiger zu sagen, keineswegs belegbar, dass ein zentralistischer Staatsaufbau notwendig eine höhere Gemeinschaftstreue gewährleistet. Stichwort: die Umsetzungsstatistik von Richtlinien im Vergleich der Mitgliedstaaten. Die Bundesstaaten Deutschland, Österreich und Belgien stehen keineswegs hier am Ende oder an der Spitze, je nachdem der Statistik. Im Gegenteil können Länderzuständigkeiten die Umsetzungsverweigerung in einem Mitgliedstaat territorial begrenzen, also die Vertragsverletzung geradezu minimieren. Zweiter Grund, das primärrechtliche Profil der EG, gegenwärtig und projektiert, ist nicht zentralistisch, sondern föderal orientiert. Und zwar nicht nur im Verhältnis zu den Mitgliedstaaten, sondern, es gab mal das Wort der Länderblindheit, längst zunehmend auch im Verhältnis zu subzentralen mitgliedstaatlichen Hoheitsträgern, Stichworte etwa Subsidiarität, Bürgernähe, Regionalausschuss, Nichtigkeitsklage, sogenannte zweite Kammern im Frühwarn- und Rechtsschutzsystem des Verfassungsvertrages. Und ein letztes, drittes, dies alles korrespondiert zur Rechtsnatur von EG und EU. Sie sind Geschöpfe, die auf Verträgen beruhen, die von den Mitgliedstaaten gemäß ihren verfassungsrechtlichen Bestimmungen ratifiziert zu sein haben. Und das erfordert auch inhaltlich verfassungsrechtliche Kompatibilität des Zustimmungsgesetzes. Und daraus kann man schließen, die Union hat ihrerseits jedenfalls im Grundsatz Föderalismus tauglich zu sein. Hier gibt es nicht einen Zwang zu einer einseitigen Betrachtung der Dinge. Dies umso mehr, als ja der Integrationsauftrag des Artikel 23 konditioniert ist auf eine Union, die unter anderem föderativen Grundsätzen verpflichtet ist. Daraus, Schlussfolgerung, ergibt sich eine zusätzliche Dimension und Verantwortung bei der Gestaltung der eigenen föderalen Ordnung in Deutschland, dem Land in der Mitte, bevölkerungsreichsten Land in der Mitte der europäischen Gemeinschaft. Dieses Profil der föderalen Ordnung könnte von innen wie außen betrachtet, als in ihrer Tendenz konzeptionelle Anregung für die Union verstanden werden. Und deshalb hat hier besondere Verantwortung und Sorgfalt zu walten. Danke.